Am 6. November 2024 ging eine Eilmeldung um die Welt, die Abermillionen Menschen blitzartige Bauchschmerzen beschert haben dürfte. Donald Trump würde der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. In meinem persönlichen Umfeld haben eigentlich alle Menschen mit Fassungslosigkeit auf diese Nachricht reagiert. Wie konnte ein verurteilter Straftäter, der in seiner ersten Präsidentschaft bereits mit 2 Amtsenthebungsverfahren konfrontiert war, ins höchste Amt der USA, also in die Wiege der neuzeitlichen Demokratie, zurückkehren?
Ja, es dauerte dann nur wenige Stunden, bis klar wurde, dass Trump diesmal größere, fundamentalere Pläne im Gepäck hatte als während seiner ersten Amtszeit. Vom ersten Tag seiner Präsidentschaft, also seit dem 20. Januar 2025, signierte er unberechenbarer denn je Dekret nach Dekret. Sehr schnell zeichnete sich ab, dass Trumps Idee von der Wiedergroßartigmachung Amerikas für viele Menschen in den USA, Frauen, EinwanderInnen, POCs, queere Personen, Linke und, einer realen Bedrohung gleichkommt. 8 Monate nach seiner zweiten Ernennung zum Präsidenten kriegen wir Trumps schöne neue Welt längst zu spüren. Gerade im Bereich Kultur und ganz explizit eben auch in der globalen Musikbranche.
Ja, der Einfluss, den all das, was gerade in den USA passiert, auf unsere Welt und unsere Branche hat, der ist so umfangreich und groß, dass diese Folge Reeperbahn Festival Deep Dive nicht nur unser erster Live-Podcast ist, sondern zugleich auch Teil 1 unserer allerersten Doppelfolge. Heute ist der 20. September 2025, der Reeperbahn-Festival Samstag, und wir freuen uns sehr ausnahmsweise mit einem ganz, ganz fantastischen Publikum hier im Studio von German Wahnsinn zu sitzen. Herzlich willkommen in diese wunderschöne Runde, die heute hier ist. Und natürlich auch an alle, die eingeschaltet haben. KennerInnen wissen, mir gegenüber sitzt mein maximal geschätzter, wunderbarer Podcast-Partner Alex Barbian.
Und Reeperbahn-Festival Deep Dive wäre nicht Reeperbahn-Festival Deep Dive, wenn mir nicht die fabelhafte Lina Burghausen gegenüber säße. Ein Applaus für Lina.
Und für Alex.
Ja, die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in den USA passieren wirklich aktuell in einem wahnsinnigen Tempo. Bitte seht es uns nach, auch ihr da draußen, dass wir irgendwie nicht alle Entwicklungen, die seit Mitte September passiert sind, in dieser und der nächsten Folge aufgreifen können und berücksichtigen können. Wie immer lassen sich unsere Aussagen mit Quellen belegen. Die wichtigsten findet ihr unten in der Linkliste in den Shownotes. Und natürlich kommen mit Richard Burgess und Rick MacPhail einmal mehr auch virtuelle Gäste zu Wort.
Ja, sehr gerne hätten wir zudem auch Wortbeiträge einer Person mit eingebunden, die in der Musikbranche tätig ist und eine explizite Pro-Trump-Position vertritt. Allerdings haben wir eine solche Person im Vorfeld unserer Aufnahme nicht für ein Interview verpflichten können. Was uns außerdem aufgefallen ist, mehrere potenzielle InterviewpartnerInnen wollten mit uns nicht zu diesem Thema sprechen, zum Teil, weil sie nur auf Basis eines Visums in den USA sind und Repressionen fürchten.
Ja, und warum die Doppelfolge? Weil Amerika, überspitzt formuliert, Mutter, Vater, wichtigstes Vorbild und zentraler Referenzpunkt der europäischen Popkultur ist. Das sehen wir schon allein daran, dass alle 3 global agierenden Major-Labels ihren Main-Standort in den USA haben.
Ja, und was in den USA passiert, das löst weltweit unheimliche Dominoeffekte aus. Wie wir ja auch ganz explizit im zweiten Teil dieser Doppelfolge sehen werden. Zunächst soll sich unser Blick aber nach Washington richten und auf das politische Klima, das aktuell in den USA herrscht und sich in Trump 2 fortlaufend weiter zuspitzt.
Ja, Trumps Siegeszug ist als vorläufiger Höhepunkt einer jahrzehntelangen politischen und gesellschaftlichen Polarisierung der USA zu verstehen. Der Draht der Demokratischen Partei zur Arbeiterklasse und zur Landbevölkerung hat in den letzten Jahren stark gelitten. Dafür ist es dem rechtspopulistischen Lager gelungen, diese Milieus anzusprechen, insbesondere dem Republikaner Donald Trump, der sich erfolgreich als Sprachrohr des vergessenen Amerikaners inszenierte. Der Unternehmer und ehemalige Showmaster bot seinen AnhängerInnen eine alternative Wirklichkeit an, gab ihrer Wut Raum und unterhielt sie gleichzeitig.
Zwischen 2017 und 2021 war Trump erstmals an der Macht. Nach seiner Abwahl stürzte er die amerikanische Demokratie in ihre schwerste Krise seit dem Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert. Insbesondere mit seiner Lüge von der gestohlenen Wahl und dem von ihm angezettelten Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. dass im November 2024 mehr als 77 Millionen WählerInnen für einen Kandidaten stimmten, der keine 4 Jahre zuvor einen Putschversuch unternommen hatte, offenbart eine wirklich akute Legitimationskrise der liberalen Demokratie.
Ja, was anfangs ein simpler, aber ja, scheinbar gut gewählter Wahlslogan eines Präsidentschaftskandidaten war, ist heute eine Bewegung mit gefestigter Ideologie, Make America Great Again, kurz MAGA. Sie setzt sich zusammen aus Teilen der ausgemusterten weißen Arbeiterinnenschaft, Teilen der vom sozialen Abstieg bedrohten Mittelschichten, erzkonservativen ChristInnen, VertreterInnen der fossilen Industrie, des Immobiliensektors, aber eben auch aus rechtsradikalen Milizen. Die MAGA-Kräfte, in aktuellen Diskursen auch häufig Trumpisten genannt, verstehen sich selbst als die Stimme des Volkes, das einer kosmopolitischen, woken, urbanen, bildungsbürgerlichen Elite eben entgegentritt. Und das, obwohl ihre Galionsfigur Trump ja selbst eigentlich der Inbegriff eines Elitenvertreters ist.
Ja, ein ganz typisches, irrational-populistisches Narrativ dieser MAGA-Bewegung ist die Verschwörungserzählung von einem vermeintlichen Deep State. Sie ist Ausdruck davon, dass sich das Trump-Lager im permanenten Krieg mit all jenen wähnt, die es für Eindringlinge und Feinde der USA hält. Das sind zum Beispiel unerwünschte MigrantInnen, progressive soziale Bewegungen, das intellektuelle politische Establishment und so weiter. Aufgehetzt durch Trump und durch dessen politisches Umfeld ist die MAGA-Bewegung fest davon überzeugt, dass den AmerikanerInnen etwas gestohlen wurde, das nun mit allen Mitteln zurückgeholt werden muss. Und damit das gelingt, müssen die progressiven Reformen des 20. Jahrhunderts bitte alle rückgängig gemacht oder überwunden werden.
Das zentrale Motto der Trumpschen Politik, America First, geht es nach Trump und seinen AnhängerInnen, sollen die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interessen der USA gegenüber multilateralen Abkommen, internationalen Organisationen oder Allianzen wie der NATO oder der WHO priorisiert werden. Die MAGA-Kräfte stehen der Globalisierung, der freien Handelspolitik, transnationalen Institutionen, auch der Migration, um es milde auszudrücken, kritisch gegenüber. Stattdessen will es den Nationalstaat stärken, tritt zum Beispiel für die Rückverlagerung von Industriearbeitsplätzen in die USA ein und für eine Politik der geschlossenen amerikanischen Grenzen, die man im Zweifel ja sogar noch erweitern möchte.
Ja, gleichzeitig steht Trump für Wirtschaftsliberalismus und einen schlanken Staat. Sein Misstrauen gegenüber der amerikanischen Justiz, den Medien und der Wissenschaft zeigt sich in einem ganz aktiven Rückbau von Verwaltungsorganen und der Abschaffung von etablierten Bundesinstitutionen. Bürokratieabbau, Marke Trump, bedeutet aber auch, dass quasi alle Bereiche der Bundesregierung mit Trump-loyalen ParteifreundInnen besetzt werden. Und in dieser Entwicklung sehen etliche ExpertInnen die Errichtung von einem autoritären Staat.
Der für uns und unsere Episode hier wohl interessanteste und zentralste Aspekt ist allerdings der Trumpsche Kulturbegriff. Und dieser ist geprägt von Konservatismus, also einer pausenlosen Betonung traditioneller Werte. Und von der Ablehnung gegenüber allem, was Trump als woke, also als zu links, als zu progressiv identifiziert. Die Vokabel woke, die ja eigentlich nur eine hohe Achtsamkeit gegen Diskriminierung beschreibt, ist im Trump-Lager ein negativ gelabelter Kampfbegriff. Trumps fundamentale Eingriffe in die Kulturpolitik der USA werden medial nicht umsonst häufig als War on Woke beschrieben. Trump will weg vom modernen Staat, der die Unterrepräsentierten fördert, der für Vielfalt, für Gleichstellung, für Minderheitenrechte eintritt.
Und das bedeutet ganz konkret, Diversitäts- und Inklusionsprogramme stehen auf der Streichliste. Ebenso die Förderung von Projekten, die sich mit Minderheiten und Gleichstellungen befasst. In Konzerthäusern zum Beispiel, an Theatern, in Museen, an Schulen, an Universitäten und so weiter. Trump und seine Verbündeten haben allen Bestrebungen, die nicht in ein traditionelles, weißes, von Männern dominiertes Gesellschaftsbild passen, den Kampf angesagt. Nach ihrer Logik gibt es keine strukturellen Ungleichheiten und natürlich gibt es nach ihnen auch nur 2 Geschlechter. Diskriminierend seien demnach nicht Rassismus und Sexismus, sondern Maßnahmen, mit denen man dagegen ankämpfe, denn diese Maßnahmen benachteiligen ja weiße Männer. Ein ausgemachtes Ziel der MAGA-AkteurInnen ist deshalb auch die Unsichtbarmachung aller Fortschritte, die zum Beispiel soziale Bewegungen à la MeToo, Black Lives Matter oder Fridays for Future bewirkt haben.
Im von Trump angekündigten goldenen Zeitalter von Kunst und Kultur will er selbst bestimmen, was Kunst und was Kultur ist und vor allem, wer kulturelles Aushängeschild der USA sein darf. Ethnische Minderheiten, queere Personen, Menschen mit seelischer Erkrankung oder körperlicher Behinderung, aber auch alleinerziehende Mütter oder kinderlose Frauen widerstreben seinem Bild von amerikanischer Kultur.
Ja, und wir meinten ja gerade schon, MAGA sei vom Wahlslogan zur Ideologie geworden. Genau genommen ist MAGA aber noch viel mehr, nämlich Regierungspraxis. In den vergangenen 200 Tagen hat Donald Trump ein politisches Erdbeben nach dem anderen losgetreten und dabei die Rechte von Asylsuchenden, MigrantInnen, Gesundheits-, Umweltschutz- und Sozialstandards, die Entwicklungshilfe und den Rechtsstaat angegriffen. Er hat zum Beispiel die Auflösung des US-Bildungsministeriums eingeleitet. Er hat die Harvard-Universität ins Visier genommen oder mit dem Einsatz der Nationalgarde Demonstrierende eingeschüchtert, die gegen seine harte Migrationspolitik protestiert haben.
Ja, er hat auch hunderte Begriffe aus dem Vokabular der Bundesbehörden verbannt. Zum Beispiel die Worte Klimawandel, Rassismus, Vielfalt oder gar Frau. In einigen Bundesstaaten wurden Bücher mit Inhalten zu LGBTQ+ aus Schulbibliotheken entfernt. Parallel dazu verschwanden Profile und Beiträge über schwarze SoldatInnen, queere Offiziere und TransveteranInnen von Regierungswebsites.
Trump hat außerdem ein Bürgerrechtsdekret aus dem Jahr 1965 außer Kraft gesetzt, das Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund von Hautfarbe verbot. Und den weltberühmten Black Lives Matter-Schriftzug in Washington, den hat er auch entfernen lassen. Seine Regierung hat etliche Angehörige von Minderheiten aus Schlüsselpositionen entfernt, etwa Carla Hayden, die erste schwarze Leiterin der Kongressbibliothek.
Ja, Trump hat angekündigt, wie schon in seiner ersten Amtszeit aus der UNESCO austreten zu wollen. Grund für die Entscheidung sei die Agenda der UNESCO, die es sich zum Ziel gemacht habe, Zitat, spalterische soziale und kulturelle Angelegenheiten zu fördern. Die Ideologie stehe im Widerspruch zur America First Außenpolitik der US-Regierung. All das sind nur Beispiele und wir werden jetzt im Verlauf dieser Episode immer noch weitere zu hören bekommen, die die kulturpolitische Doktrin der Trump-Regierung und diesen ultradynamischen kulturellen Vibe-Shift verdeutlichen, der gerade stattfindet in den USA. Die Alarmsignale sind also wirklich nicht zu übersehen, nicht zuletzt für uns und unsere Branche.
Zoomen wir an dieser Stelle vielleicht mal etwas rein in die amerikanische Musikbranche und in ihren Umgang mit den sich veränderten Zuständen, über die wir gerade gesprochen haben. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Wahlkampfzeit im letzten Jahr. Gefühlt stand die gesamte Popkultur an der Seite von Kamala Harris. Und sie positionierte sich entschieden gegen Trump. Also von ABBA über Beyoncé und Celine Dion bis hin zu The White Stripes untersagten etliche Artists Trump zum Teil sehr öffentlichkeitswirksam die Nutzung ihrer Songs auf seinen politischen Veranstaltungen.
Ja, dass die Musikwelt nicht gerade Fan von Trump ist, hat sich ja schon während seiner ersten Amtszeit herauskristallisiert. Sein Team hatte damals ja ganz schön zu strugglen, bis es überhaupt Acts gefunden hat für seine Amtseinführungsparty. Elton John, Ice-T, die Dixie Chicks und viele mehr haben Trump damals einen Laufpass gegeben. Überhaupt gab es damals ja reichlich Kontra. Eminem bezeichnete Trump in einem Diss-Track als rassistischen Opa. Die Gorillas veröffentlichten den Anti-Trump-Song Hallelujah Money und Lily Allen kuratierte eine Playlist zum Amtsantritt des neuen Präsidenten, die Songs wie American Idiot von Green Day und ihren eigenen Hit Fuck You enthielt.
Ja, und auch diesmal war es offenbar kein leichtes Unterfangen für Trump, wirklich strahlkräftige Acts für seine Antrittsfeier zu finden. Während bei Bidens Ernennung zum US-Präsidenten niemand Geringeres als Lady Gaga die Nationalhymne sang, war es bei Trump der verhältnismäßig unbekannte Tenor Christopher Macchio.
Ja, umso spannender ist es, dass sich aktuell viele KünstlerInnen und Bands zunehmend mit politischen Äußerungen zurückhalten und zahlreiche Artists in Sachen Trump-Support jüngst sogar einen vermeintlichen U-Turn gemacht haben. Die Village People, die Trump die Nutzung von YMCA lange untersagt hatten, spielten plötzlich auf einer Feier zu seiner Amtseinführung, was eventuell damit zusammenhängt, dass der Song dank Trumps exzessiver Nutzung auf Wahlkampfveranstaltungen zurück an die Spitze der Billboard Dance Electronic Charts geschossen ist. Auch die Auftritte von Nelly und Snoop Dogg bei den Veranstaltungen um Trumps zweiten Antritt waren jetzt nicht wirklich vorhersehbar.
Auf gar keinen Fall. Ja, wir erleben da gerade also schon einige sehr, man kann fast sagen, opportunistische Kniefälle. Oder um es mit den dramatischen Worten des Bestseller-Autors Daniel Kehlmann auszudrücken, eine Atmosphäre der allgemeinen Anpassung an die Diktatur. Nelly begründete seinen Auftritt für Trump im Nachgang mit dem, ja, in meinen Augen relativ scheinheiligen Argument, dass er, Zitat, Respekt vor dem Amt habe, egal wer dieses ausfülle. Ja, in eine deutlich explizitere Kerbe schlagen die Äußerungen und Aktivitäten der Weltstars Gwen Stefani und MIA. Während Stefani seit ein paar Monaten sehr offen mit rechtskonservativen Medienvertretern wie Tucker Carlson anbandelt, hat MIA bereits letztes Jahr in einem Tweet sowohl Trump als auch seinem republikanischen Kontrahenten Robert F. Kennedy unterstützt.
Jenseits der zugegebenermaßen wenigen Artists, die Donald Trump jetzt aktiv ihre Hand ausstrecken, scheinen weite Teile der amerikanischen Popkultur der politischen Zeitenwende mit bleierner Gleichgültigkeit zu begegnen. Bleierne Gleichgültigkeit, die möglicherweise nur Ausdruck ist von einer allgemeinen Entpolitisierung der jüngeren Popgeneration. Viele amerikanische Popstars sind entweder protestmüde oder einfach nicht erprobt darin, politischen Protest zu äußern. Das behauptet zumindest Rick MacPhail. Er ist amerikanischer Staatsbürger, stammt aus Maine, lebt in Hamburg, ist ein begnadeter Gitarrist, war in den letzten 20 Jahren Bandmitglied bei Tokotronic.
I was watching CNN last night and there was all this news about Taylor Swift with all this shit going on. You watch the news and you see news about an engagement instead of anything serious. You know, that really, really kind of upset me. But I think that's the way a lot of pop stars have been probably for the last 40 years. That, like, since punk, there really hasn't been many pop stars that have been political. I remember when I watched the Crosby, Stills and Nash and Young documentary years back called Deja Vu, where Neil Young got interviewed and he was really protesting the Iraq war and the Afghanistan war. And he got asked in an interview why he feels like he has to voice his opinion again. Why can't he leave it up to the younger generation? And he said, well, I did. And nobody said anything. And at some point I couldn't stay quiet anymore. And so I had to voice my opinion too. And maybe just the way it is, it's going to be the old hippies and boomers that are the ones that still really voice their opinions on these political issues, you know. And as far as, like, Springsteen and Trump now weaponizing the IRS against him and other actors and actresses, it kind of makes me wonder if people are gonna think twice about voicing their opinions.
Selbstverständlich gibt's auch laute Gegenstimmen. In der Rockwelt ist es eben, wie Rick gerade betont hat, besonders Bruce Springsteen, der Donald Trump die Stirn bietet. Dieser nutzte den Auftakt seiner Europa-Tournee, um die neue US-Regierung scharf zu kritisieren. Er bezeichnete sie als korrupt, inkompetent, verräterisch und warnte das Publikum vor autoritären Tendenzen. Trump reagierte prompt und heftig. Auf seinen Social-Media-Kanälen beleidigte er Springsteen als aufdringlichen Trottel, der so dumm sei wie ein Felsen. Er drohte dem Musiker indirekt und veröffentlichte ein KI-generiertes Video, in dem er einen Golfball auf Springsteen abschlägt, der diesen auf der Bühne zu Boden gehen lässt. Das Video wurde, ja, als symbolische Racheaktion gewertet.
Und auch gegen Taylor Swift und gegen Selena Gomez schoss Trump bereits auf eine derart geschmacklose, eines Politikers unwürdige Art und Weise. Und es gibt weitere große Stimmen, die Trumps politischer Agenda etwas entgegensetzen. Lady Gaga solidarisiert sich mit Transmenschen. Alicia Keys betont die Notwendigkeit von Aktivitäten im Bereich Diversity, Equity and Inclusion, kurz DEI. Shakira widmete ihren letzten Grammy allen ImmigrantInnen und Kendrick Lamars Super Bowl Halftime Show enthielt nach Interpretation vieler versteckte Kritik an Trump. Hundertprozentig obvious war das aber dann doch nicht. Die Dropkick Murphys haben bei einer Live-Show ihren Song First Class Loser Donald Trump gewidmet und im Juni mit dem Song Who'll Stand Rivers ihren Standpunkt nochmals deutlich gemacht.
Immerhin sind die großen Namen der Musikindustrie Trumps Amtseinführung ferngeblieben. Was man von anderen mächtigen Playern, auf deren Spielwiese wir uns als Branche permanent bewegen, ja leider nicht behaupten kann. Die Elon Musks, Mark Zuckerbergs und Jeff Bezos dieser Welt waren umso präsenter, als Trump im Kapitol in Washington D.C. vereidigt wurde. Sie standen im wahrsten Sinne des Wortes hinter ihm, ein eindeutiges Statement, das mit Sicherheit auch die VertreterInnen der Unterhaltungsindustrie registriert haben. und das entscheidend dafür gesorgt haben dürfte, dass sich viele Artists dieser Tage zweimal oder dreimal überlegen, ob sie sich mit Trump und seinem Imperium anlegen sollten.
Ja, weil das eben nicht nur Boykotte, Bedrohungen oder Truth Social Memes nach sich ziehen kann, sondern auch Tech-Playern wie den Inhabern von Meta, von X oder Amazon missfallen könnte, wenn man da eben Kontra gibt. Und das kann natürlich im Zeitalter der sozialen Medien und Streaming-Dienste sehr, sehr unangenehme und reale Auswirkungen haben. Schließlich steht die gesamte Branche in einem ja ziemlich ungesunden Abhängigkeitsverhältnis zu genau diesen Tech-Imperien. Für die meisten dieser Player scheinen revolutionäre Technologien durchaus mit reaktionären Gesellschaftsordnungen kompatibel zu sein und kombinierbar zu sein. Anders ist der Kuschelkurs von Thiel, Bezos oder neuerdings auch Zuckerberg mit der Trump-Administration kaum erklärbar.
Ja, weite Teile des Silicon Valley haben Trump schon im Wahlkampf mit Geld unterstützt. Allein Elon Musk hat 2023 und 2024 mehr als 280 Millionen Dollar an republikanische Kandidaten gespendet. Ihn hat Donald Trump zum Dank, auch wenn es seitdem ja immer mal wieder spektakulär gekracht hat zwischen den beiden, sogar offiziell in seinen Regierungsapparat integriert. Musk beeinflusst, wie eine australische Studie belegt, als Eigentümer der Social-Media-Plattform X die Sichtbarkeit von politischen Inhalten und verändert die Algorithmen auf X gezielt zugunsten seiner eigenen politischen Interessen.
Ja, seitdem Musk die Plattform 2022 übernommen hat, ist X zu einem regelrechten Bällebad der Fake-News-Kultur und rechten Talking-Points verkommen. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass Musk einen Großteil der einstigen Twitter-ModeratorInnen entlassen und das Fact-Checking von Inhalten auf seine Community übertragen hat. Und das ist ja auch was, woran sich jetzt im Januar 2025 dann auch Mark Zuckerberg ein Beispiel genommen hat. Und er hat angekündigt, die Inhalte-Moderation bei Facebook, bei Instagram und Threads ebenfalls umbauen zu wollen. Faktenchecks eben nicht mehr durch unabhängige Dritte machen zu lassen, sondern eben durch die Community. Und viele Regeln, die sich gegen Hass im Netz richten, will das Unternehmen eben jetzt abschaffen.
Des Weiteren werden politische Inhalte auf Instagram und Facebook seit Februar diesen Jahres, ganz zur Freude der MAGA-Bewegung, vom Meta-Konzern eingeschränkt. Viele ExpertInnen sehen in dieser Maßnahme eine Gefährdung der Meinungsfreiheit und fürchten eine Unsichtbarmachung von, ja, zum Beispiel queeren Accounts. In der Praxis kann diese Regelung zum Beispiel bewirken, dass ein Artist, der sich auf seinen Kanälen Trump-kritisch positioniert, einen Shadowban kassiert, was karrieretechnisch natürlich fatale Auswirkungen hätte.
Ja, mindestens genauso fatal für die Sichtbarkeit vieler junger KünstlerInnen und Bands wäre natürlich auch ein Verbot von TikTok auf amerikanischem Boden. In den USA wird seit Monaten über die Videoplattform gestritten, die ja dem chinesischen Internetunternehmen ByteDance gehört. Einen Tag bevor Trump im Januar seine zweite Amtszeit antrat, war in den USA ein Gesetz in Kraft getreten, das dem chinesischen Mutterkonzern den Verkauf von TikTok vorschreibt. Andernfalls wird die Plattform in den USA verboten. Trump, der sich in seiner ersten Amtszeit selbst noch sehr aktiv für ein TikTok-Verbot eingesetzt hatte, hat die Frist nun aber schon mehrere Male verlängert, weil er neuerdings eine gute Möglichkeit in der Plattform zu sehen scheint, junge WählerInnen für sich zu gewinnen. Und hier bleibt es Trump-typisch, muss man ja echt schon sagen, spannend.
Ja, ein für die Musikwelt ebenfalls elementares Spielfeld ist logisch die freie Presselandschaft. Und auch die ist in den Augen vieler massiv bedroht. Nach Ansicht von Reporter ohne Grenzen sei die Trump-Regierung offen pressefeindlich und gehe systematisch gegen kritische Berichterstattung und unliebsame Medien vor. Das Weiße Haus hat, ja, um Beispiel zu nennen, die Presseagentur Associated Press von einigen Veranstaltungen ausgeschlossen, weil die sich geweigert hat, den Golf von Mexiko als Golf von Amerika zu bezeichnen.
Im Mai hat Donald Trump den beiden Rundfunksendern NPR und PBS die staatliche Unterstützung gestrichen. Auf X schrieb er dazu, die beiden Sender erhielten Millionen von Steuerzahlern, um radikale, woke, als nachrichtenkaschierte Propaganda zu verbreiten. Vom Radio scheint Trump generell nicht sonderlich viel zu halten. Er hat auch der Corporation for Public Broadcasting die staatlichen Mittel entzogen. Und das gefährdet laut Backstage Classic drastisch das Angebot zum Beispiel klassischer Musik im US-Radio. Und wo wir schon beim Thema Medienfinanzierung sind, den US-Auslandsmedien möchte Trump ebenfalls die Mittel entziehen.
Ja, und während Amazon-Gründer und Zeitungsverleger Jeff Bezos das Meinungsressort der Washington Post einschränkt, verbannt Elon Musk unliebsame JournalistInnen von X.
Also so viel zum Thema Pressefreiheit.
Ja, das prominenteste Beispiel ereignet sich ja dieser Tage. Ich habe jetzt auf dem Reeperbahn-Festival viel mit Leuten darüber gesprochen, als ich vom Podcast erzählt habe, Jimmy Kimmel, der Fall Jimmy Kimmel gerade in aller Munde. Es wird also immer wilder.
Auf jeden Fall. Wie krass in den USA aktuell die Presse- und Meinungsfreiheit ausgehöhlt wird, beobachten ja nicht nur WissenschaftlerInnen und MedienvertreterInnen, sondern auch über 1350 MusikerInnen, die bereits im Frühjahr eine Petition namens Musicians for Democracy unterschrieben haben. Darin setzen sie sich ausdrücklich für Rede- und Meinungsfreiheit ein und betonen, wie fragil die Demokratie sei und dass künstlerisches Schaffen eben auch auf Rede- und Meinungsfreiheit fuße.
Ja, das Verrückte ist ja, dass Trump die Pressefreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung einerseits massiv angreift, andererseits selbst aber fleißig verbal austeilt. Und das nicht unbedingt auf die feine englische Art. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie bodenlos er Bruce Springsteen beleidigt hat. Auch über Taylor Swift hat Trump sich auf X geäußert. Als sie sich im Wahlkampf hinter Kamala Harris stellte, postete Trump in Großbuchstaben: I hate Taylor Swift.
Ja, generell lesen sich manche Social-Media-Beiträge oder auch öffentliche Kommentare von Trump wie so ein How-to-be-a-Bully-Handbuch. Manche Posts wirken so absurd, dass man eigentlich lachen möchte, wenn sie nicht vom mächtigsten Mann der Welt kämen. Und wenn sie vor allem auch nicht das Diskursklima in der Öffentlichkeit so maßgeblich beeinflussen würden. Denn wenn der Präsident der Vereinigten Staaten Menschen beleidigen und schikanieren darf, dann dürfen das doch alle, oder? Und dazu bleibt es in der Regel ja nicht bei einer Beleidigung von Trump, sondern seine unzähligen AnhängerInnen stürzen sich ja förmlich auf das Ziel der Beleidigung, um nochmal ordentlich nachzutreten.
Ja, dieser Habitus des Präsidenten fördert zum Glück ja auch Gegenstimmen zutage. Zum Beispiel die von Tino Gagliardi, dem Präsidenten der American Federation of Musicians International. Er betonte in einem Statement die kulturelle Relevanz von Springsteen und Swift und ließ verlauten: Musicians have the right to freedom of expression and we stand in solidarity with all our members.
Apropos Solidarität, Alex, du hast am Anfang der Folge kurz darüber gesprochen, dass die US-Regierung auch Diversitätsprogrammen den Kampf angesagt hat. Und wir hatten ja bereits vor ein paar Folgen kurz erwähnt, dass sich das auch auf internationale Companies auswirkt, wie zum Beispiel auf die Firma SAP, die auch in Deutschland ihre DEI-Programme gestrichen hat.
Ja, das alles, was irgendwie auch nur im Ansatz mit dem Support von marginalisierten Gruppen zu tun hat, auf der Abschussliste steht, das merkt man natürlich auch im Kulturbereich. So sind mehrere Museen ins Visier der neuen US-Regierung geraten, insbesondere das für afroamerikanische Geschichte. Dessen kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Vereinigten Staaten hält Trump für spalterisch. Vermeintlich anti-amerikanische Ausstellungen, die die Geschichte des Landes in Trumps Augen zu negativ darstellen, sollen deshalb nicht mehr finanziert werden. Trump zielt vor allem auf die Smithsonian Institution, ein Verbund von 21 Museen und 14 Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Auf Anordnung aus dem Weißen Haus soll die unabhängige, aber staatlich finanzierte Smithsonian Institution die Programme und Konzepte ihrer Museen zur Kontrolle vorlegen, sonst würden ihnen die Bundesmittel vorenthalten.
Ja, und auch Theater sollen doch bitte ihre Programme ändern, wenn es nach Trump geht. Kürzlich hat er sich selbst zum Vorsitzenden des Kuratoriums des Kennedy Centers wählen lassen, dort einige Mitarbeitende rausgeschmissen und führende Positionen durch enge Vertraute besetzt. Das Kennedy Center ist das größte Kulturzentrum in der US-Hauptstadt und hat mit über 2000 Aufführungen im Jahr eine enorme Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinweg. Es ist wirklich eine riesige Institution mit einem eigentlich sehr vielseitigen Kuratorium, zu dem beispielsweise auch Q-Tip gehört, Rapper der durchaus politischen Rap-Crew A Tribe Called Quest. Mit dem internen Wechsel jetzt werden nun andere Seiten aufgezogen. Trump verspricht auf Social Media, dass es hier in Zukunft, Zitat, keine Drag-Shows oder andere anti-amerikanische Propaganda mehr geben werde, sondern, Zitat, nur noch das Beste. Auf der Abschussliste stand beispielsweise auch schon das Kindermusical Finn, das sich mit Selbstfindung und Rücksichtnahme auf Minderheiten beschäftigt. Offiziell wurde das Musical aus finanziellen Gründen eingestellt, doch die Macher sind sich relativ sicher, dass die sehr bunte Inszenierung aus inhaltlichen Gründen gestrichen wurde. Auch ein Auftritt des Gay Men's Chorus wurde vom neuen Vorstand des Kennedy Centers gecancelt.
Ja, Black Dynamite, Präsident vom Drag-Netzwerk Committee, hat Trumps Vorgehen klar als Zensur benannt. Und auch Jonathan Katz von der Denkfabrik Brookings Institution sagt, das ist ein Signal an viele AmerikanerInnen, dass die Meinungsfreiheit und der künstlerische Ausdruck zensiert werden. Trump wolle abweichende Stimmen unterdrücken. Einige Artists und IntendantInnen haben aus Protest ihre Veranstaltungen im Kennedy Center abgesagt, beispielsweise die MacherInnen des erfolgreichen Broadway-Musicals Hamilton, die Schauspielerin Issa Rae oder die Rockband Low Cut Connie. Hinzu kamen einige Kündigungen festangestellter queerer MusikerInnen.
Ja, wir erleben aber auch den gegenteiligen Widerstandsansatz. Julie Vallis-Dubinar, Dramaturgin in Princeton, ist der Meinung, dass es wesentlich zielführender sei, wenn Theater aus Protest eben nicht ihre Programme ändern, sondern bei den diversen und bunten Stücken bleiben, die sie geplant haben. Was aus all diesen Schilderungen hervorgeht, ist, im amerikanischen Kulturbetrieb hat sich längst ein Klima der Angst breit gemacht. Vor Anfeindungen, vor Kürzungen, Verboten, rechten Shitstorms und Kündigungswellen. Und hierzu hören wir nochmal Rick MacPhail.
I think we're seeing stuff already with the whole Kennedy Center and then basically canceling productions there that are too woke. So that's already happening with the LGBTQ community, already suffering, at least in like anything that's connected to the government in America. I think that they have less of a power over artists and musicians and filmmakers and such because like the amount of money that is invested into the arts in the United States is a joke. It's less than what the city of Hamburg gives to artists and filmmakers. And so they've always been like kind of out on their own, but I think that as far as things becoming banned or whatever, that's things that we really have to worry about. The people of color, that their history is being wiped out, the things that are happening with the Smithsonian, that certain exhibits are getting changed to wipe out the entire existence of slavery, that gay marriage, I see that being banned in the near future, and people are going to have to most likely go back into the closet. This is something that I fear more than it having any influence on art.
Rick hat's gerade angedeutet, am bedrohlichsten ist die aktuelle Situation natürlich für marginalisierte Gruppen. Besonders betroffen von Trumps Anti-Diversity-Agenda sind natürlich queere Personen. In den USA identifizieren sich alleine rund 2,3 Millionen Menschen als trans. Schon ihre schiere Existenz bedeutet im Magerzeitalter Widerstand. Das bestätigte beispielsweise die Transkünstlerin Arta Brito, die im August von der Taz porträtiert wurde. Im Artikel war von 120 Anti-Trans-Gesetzen die Rede, die in Amerika alleine in 2025 erlassen wurden.
Was echt fassungslos macht. Die Gesetze sind nicht nur Grundlage für die Streichung von Fördergeldern sogenannter diversitätsverherrlichender Projekte. Sie wirken sich auch auf die Gesundheitsversorgung von trans- und nicht-binären Personen aus. Weil die Trump-Regierung nur noch zwei Geschlechter, männlich und weiblich, anerkennt, geraten viele genderqueere Personen in Schwierigkeiten. Zum Beispiel, wenn sie, sei es auch nur für einen Urlaub, in die USA einreisen wollen und ein Visum brauchen. Der kanadische Singer-Songwriter Bells Larson hat im April aus diesem Grund seine Konzerte in den USA abgesagt. In einem Statement dazu schrieb er: To put it super plainly, because I'm trans and I have an M on my passport, I can't tour in the States. Die US-Behörden würden das Vermerk männlich in seinem Pass bei der Einreise sehr wahrscheinlich nicht anerkennen. Die Einreise könnte ihm also verweigert werden und auch weitere Repressionen seien durchaus möglich. In einem Interview mit The Guardian schließt der Musiker weiter an: My livelihood has been robbed of me, but this is also so much bigger than me. Und das trifft es perfekt, denn queeren Artists wird die Existenzgrundlage entzogen. Sie können nicht mehr bedenkenlos reisen und international auftreten. Sie haben keine Chance auf Förderung und sie müssen mit einem extrem feindseligen öffentlichen Klima umgehen.
Für queere Artists wird es dadurch natürlich nicht einfacher, für ihre Communities einzustehen, ihnen Hoffnung zu geben, präsent zu sein. Die queere schwarze Künstlerin Chrys Matthews erzählte der Huffington Post: So many people have been coming up to me in tears, asking for hugs and thanking us for the work that we are doing and for the music that we are singing, because they are feeling so hopeless after the outcome of the election.
Ja, diese Hoffnungslosigkeit in der queeren Community, die nimmt nicht erst seit der Präsidentschaftswahl zu. Schon vorher gab es Stimmen, die offen darüber nachgedacht haben, die USA aufgrund des gesellschaftlichen Klimas zu verlassen. So zog die TV-Größe Ellen DeGeneres mit ihrer Partnerin im letzten Jahr nach Großbritannien. Die Trans-Schauspielerin Laverne Cox berichtete zugleich, dass sie und ihre FreundInnen sich bereits aktiv nach sicheren Wohnorten umsehen würden, zum Beispiel in Europa oder der Karibik.
Wir beobachten also auf unzähligen Ebenen starke und vor allem schnelle politische und gesellschaftliche Veränderungen, die zum Teil mitten in die Gesellschaft und auch ins Herz der Musikbranche treffen. Gerade im Bereich Kulturförderung, den wir jetzt ja schon an einigen Stellen gestriffen haben.
Ja, lass uns da mal reingehen. Trump und seine Leute versuchen natürlich nicht nur das Kennedy Center auf Linie zu bringen. Sie haben auch das nationale Förderprogramm der Künste, das NEA, National Endowment for the Arts, ins Visier genommen. Dort wurden bereits die Förderungen für KünstlerInnen eingestellt, die sich mit woken Themen beschäftigen, zum Beispiel mit sogenannter Gender-Ideologie. Überhaupt werden im großen Stil Regierungsmittel für den Kultursektor gestrichen. Im Mai wurde darüber berichtet, dass mehrere kreative Einrichtungen via E-Mail darüber informiert worden seien, dass ihre Förderungen auslaufen würden. Darunter das Berkeley Repertory Theater und die Central Park Summer Stage in New York City.
Als Argument wurde eine Neupriorisierung von Projekten, die das reiche künstlerische Erbe und die Kreativität des Landes widerspiegeln würden, genannt. Allerdings wurden auch Projekte aus den Förderprogrammen geworfen, die eigentlich bestens in den von der Trump-Administration aufgestellten Prioritätenkatalog gepasst hätten. Die Cornerstone Theater Company aus LA hat beispielsweise berichtet, dass ihr die Förderung für ein Projekt gestrichen wurden, das sich mit der historischen Verflechtung von amerikanischem Theater und Demokratie beschäftigt. Dieses Thema würde eigentlich perfekt zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit passen. Ja, das wird im nächsten Jahr gefeiert.
Ja, tatsächlich steht die Zukunft des NEA als Förderinstruments wohl grundsätzlich auf der Kippe, denn das Programm stand schon im Frühling auf der Streichliste von Trumps Haushaltsplänen. An dieser Stelle muss allerdings auch nochmal das betont werden, was Rick ja vorhin schon angemerkt hat, nämlich die Fördersummen im Kulturbereich fallen in den USA, zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland, traditionell sehr gering aus. Kulturinstitutionen dort sind quasi durch die Bank weg von den finanziellen Zuwendungen reicher Leute und Großunternehmen abhängig. Auch da ist natürlich der Punkt, wie viele von ihnen ziehen sich vielleicht lieber finanziell zurück aktuell, um nicht mit einem Donald Trump aneinander zu geraten? Das können wir natürlich an der Stelle nur mutmaßen.
Ja, nochmal zurück zum National Endowment for the Arts, zu einem sehr plastischen Beispiel des trumpistischen Kulturkampfs. Im März haben sich mehrere Kulturinstitutionen zusammengetan, um eine juristische Beschwerde gegen die neuen Vorgaben des NEA eingereicht. Mit der Begründung, dass der Ausschluss von Projekten, die, Zitat, der Gender-Ideologie folgen würden, verfassungswidrig seien. Im April ließ ein Richter in Rhode Island verlauten, dass dies sehr wahrscheinlich der Fall sei, eine Rechtsprechung gegen das NEA derzeit aber nicht möglich sei. Trick 17, die Förderinstitution, hatte die Regelung kurzzeitig zurückgezogen, nachdem die Beschwerde eingegangen war. Wenige Wochen später wurde der Ausschluss von Projekten, die der Gender-Ideologie folgen, dann wieder ins Regelwerk manifestiert.
Ja, dass Kulturprojekte, die nicht ins Bild passen, möglichst keine Gelder mehr bekommen sollen, das wird auch auf der politischen Bühne aktiv diskutiert. Zum Beispiel in Florida. Der dortige Gouverneur Ron DeSantis steht Trump sehr nah und hat die staatliche Kulturförderung Anfang des Jahres komplett gestrichen. Um das vielleicht nochmal in Zahlen zu fassen, sie beträgt jetzt 0 Euro. DeSantis schob sein Vorgehen auf das Orlando Fringe Festival. Auch hier vielleicht ein kleiner O-Ton. Wisst ihr, was mit euren Steuergeldern für Förderungen passiert? Zum Beispiel geht das Geld ins Fringe Festival. Das ist so ein Sex-Festival, wo die alles Mögliche machen. Wer von euch denkt, dass eure Steuern da hinfließen sollten? Zitat Ende. Vielleicht zur Einordnung. Auf dem 14-tägigen Theaterfestival treten auch Drag Queens auf. Das allein macht dieses Festival für DeSantis offenbar zum, Zitat, Sexfestival.
Während Trump beim Thema Kulturförderung und Medien einen sehr regulativen, nahezu absolutistischen Ansatz verfolgt, ist er in Sachen KI wiederum, ja, sehr deregulierend unterwegs. Direkt nach seiner Ernennung hat er die von Joe Biden verabschiedete AI Bill of Rights gekippt, die sich für eine faire Nutzung von AI einsetzte. Seitdem ist die Marschrichtung klar. Trump will die USA als Innovationsstandort stärken und in Sachen KI-Entwicklung ganz besonders China übertrumpfen. Für den Erfolg im Bereich KI scheint Trump auch bereit zu sein, das Urheberrecht, so wie wir es kennen, zu opfern.
Wir haben im Vorfeld zu dieser Aufzeichnung mit Dr. Richard Burgess gesprochen, der auch auf dem Reeperbahn-Festival zu Gast war. Er ist Präsident und CEO der American Association of Independent Music, kurz A2IM. Während er betont, dass die amerikanische Musikbranche in ihrer Sicht auf Trump eigentlich gar keinen klaren Konsens hat, nennt er das Thema KI sehr eindeutig als größten Sorgenpunkt in Sachen US-Politik.
Our concern is always with policies that might inadvertently or deliberately undermine creators, whether that be in the form of weakening copyright protections, as just one instance. We're seeing those conversations take place with respect to AI in many countries under many different political regimes. We thrive in an environment where creative work is valued and protected, and where global audiences have access to diverse music. Anything that restricts that flow or that diminishes the value that music creators, labels and publishers receive for their significant investments of time, expertise and money could negatively affect the independent sector. Clearly, if any government determines that the use of any creative work should be free for the AI titans to train on and monetize, that would have immeasurable negative consequences for all creators and the copyright industries in general.
Ja, die Frage, wie wir als Gesellschaft mit KI umgehen wollen, betrifft natürlich nicht nur die USA, wie Richard auch sagt. Aber wenn die Heimat des größten Musikmarkts der Welt sich politisch dazu entscheidet, UrheberInnen und KünstlerInnen nicht zu schützen, sondern ihre Werke Technologieunternehmen frei und unentgeltlich zugänglich zu machen, damit die dann ihre KIs trainieren können, dann hat das einen ziemlich tiefgreifenden Impact auf die gesamte Musikbranche.
Man kann keine erfolgreiche KI bauen, wenn man für jeden Artikel und jedes Buch bezahlen muss. Das sagte Donald Trump auf einem KI-Gipfel in Washington im Juli dieses Jahres. ExpertInnen gehen davon aus, dass es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Tech-Firmen in den USA urheberrechtlich geschütztes Material nutzen dürfen, ohne es bezahlen zu müssen. Im Sommer unterzeichnete Trump außerdem mehrere Dekrete, die die schnellere Genehmigung neuer Rechenzentren betreffen und amerikanische KI-Modelle im Ausland fördern sollen. Und natürlich gibt es auch im Bereich KI eine Regelung, die woke KI bei staatlichen Aufträgen verbieten soll, also Systeme, die auf Diversität achten.
Ja, im Grunde überrascht es wenig, dass Trump kein großer Verfechter des Urheberrechts ist. Fun Fact, in der Vergangenheit wurde er verklagt, weil er urheberrechtlich geschützte Musik ohne Freigabe in Werbevideos im Internet genutzt hat.
Ja, true. Und Trump scheint auch auf operativer Ebene den Weg freizumachen für ein weniger strenges Copyright. Im Mai entließ er von einem Tag auf den anderen Shira Perlmutter, die Chefin des US Copyright Offices, die hatte weniger als 24 Stunden davor einen Bericht veröffentlicht, in dem sie sinngemäß schrieb, die kommerzielle Nutzung riesiger Mengen urheberrechtlich geschützter Werke zur Produktion ausdrucksstarker Inhalte, die mit diesen Werken auf bestehenden Märkten konkurrieren, die geht über die etablierten Grenzen der angemessenen Verwendung, also des Fair Uses, hinaus.
Ja, dieser von Perlmutter thematisierte mutmaßliche Verstoß von generativer KI gegen Fair Use-Gesetze in den USA passt natürlich so gar nicht zu den Zielen Trumps. Weshalb wohl die wenigsten denken, dass der Zeitpunkt von Perlmutters Entlassung Zufall war. Und auch innerhalb der Musikbranche gibt es zahlreiche Player, die sich sehr lautstark dafür einsetzen, dass Trump die Interessen von UrheberInnen und Artists gegenüber KI-Firmen schützt. Institutionen wie die American Association of Independent Music, deren Chef Richard, haben wir gerade schon gehört, die Recording Academy, die National Music Publishers Association, RIAA und viele mehr haben sich zusammengeschlossen, um den politischen Druck zu erhöhen. Mit gemeinsamen Statements und Lobbyarbeit sensibilisieren sie für die Bedürfnisse der MusikerInnen.
Ja, und tatsächlich konnte mit ihrer Unterstützung diesen Sommer ein kleiner politischer Schritt gemacht werden. Ende Juli, also quasi parallel zu Trumps AI Action Plan, brachte der Senator Peter Welch gemeinsam mit einer parteiübergreifenden Gruppe weiterer Senatoren den sogenannten Train Act auf die Agenda. TRAIN steht dabei für Transparency and Responsibility for Artificial Intelligence Networks. Über ein solches Gesetz wurde bereits 2024 gesprochen, da kam es jedoch nie wirklich zu einer Abstimmung. Die Idee dahinter ist, dass KI-Unternehmen verpflichtet werden, ein Tool zu implementieren, mit dem UrheberInnen nachvollziehen können, ob eines ihrer Werke durch die KI genutzt wurde. Mit so einem Tool könnten SongwriterInnen und Verlage, aber zum Beispiel auch InterpretInnen, die sich fragen, ob zum Beispiel ihre Stimme für KI-Songs genutzt wurde, überhaupt erstmal nachweisen, dass ihnen vielleicht Anteile an einem KI-Song zustehen, was ja gerade noch völlige Utopie ist, also sowohl in den USA als auch hier. Technisch soll das, wenn es nach dieser Gruppe geht, wohl ähnlich umgesetzt werden wie beim Tracking von Internetpiraterie. Insgesamt wird der Vorstoß von weiten Teilen der Musikbranche sehr positiv aufgefasst. Aber inwiefern es diesmal zu einer Abstimmung kommt und vor allem inwiefern der Train Act mit Trumps AI Action Plan und den daraus resultierenden nächsten Dekreten kompatibel sein wird, das ist aktuell komplett fraglich. Denn wenn Trump das Urheberrecht, wie wir es kennen, kippt, dann nützt uns als Branche auch der Train Act absolut gar nichts.
Ja, nicht nur das Thema KI fühlt sich gerade ein bisschen nach David gegen Goliath an. In den USA ist auch im Bereich Ticketing aktuell relativ viel Bewegung. Im Zentrum steht dabei wieder mal Live Nation. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere Deep Dive Folge Nummer 6. Da haben wir über Monopolisierungstendenzen in der Musikbranche gesprochen. Schon seit über einem Jahr läuft ein Verfahren gegen den Großkonzern Live Nation wegen möglicher monopolistischer Praktiken. Als Trump Ende letzten Jahres die Wahl gewonnen hat, sind weite Teile der Musikbranche davon ausgegangen, dass er die Klage womöglich fallen lassen könnte. Das hat man dann auch am Aktienkurs von Live Nation gemerkt, der nach Trumps Sieg in die Höhe geschnellt ist.
Ja, tatsächlich und auch ein Stück weit überraschenderweise hält Trump aber an der Klage fest. Auch arbeitet er, ähnlich wie es Biden bereits tat, an einem Combating Unfair Practices in the Live Entertainment Market Degree, um dem Ticketmarkt einen neuen Rahmen zu geben. Und das betrifft insbesondere den Resale-Markt und den überbordernden Zusatzgebühren, die es auf Plattformen wie Ticketmaster und Eventim gibt. Denen soll hier explizit der Kampf angesagt werden. Die Executive Order hierzu hat Trump im März erlassen, unter prominenter Gesellschaft. Da war der Musiker Kid Rock dabei. Und wenn diese Folge hier erschienen ist, soll wohl auch ein erster Report des Finanzministeriums in der Generalstaatsanwaltschaft vorliegen, der genauere Maßnahmen benennt, wie denn nun konkret gegen unfaire Marktmechanismen im Ticketing-Bereich vorgegangen werden soll.
Allerdings scheinen die bisherigen Ideen von Trump innerhalb der US-amerikanischen Musikbranche mit gemischten Gefühlen aufgenommen zu werden. Denn Ideen wie ein juristisch beschlossener Maximalaufschlag von 20% auf wiederverkaufte Konzerttickets könnten am Ende sogar der Konkurrenz von Ticketmaster schaden und Live Nation damit wieder stärken. Und das wiederum könnte kleinen Veranstaltenden und Artists auf die Füße fallen.
Ja, heißt es jetzt also kulturpolitisch und musikwirtschaftlich betrachtet alles schlecht unter Trump? Das kommt ganz drauf an, wen man fragt. Als große Errungenschaft seiner ersten Amtszeit wird zum Beispiel der Music Modernization Act aus dem Jahr 2018 angesehen. Richard Burgess dazu.
The Music Modernization Act was a landmark piece of legislation in modernizing how songwriters and rights holders are paid in the digital age. It has improved transparency and efficiency in royalty collections and laid the groundwork for better long-term data management. Like any major reform, there are refinements that need to be made in terms of implementation, but overall, it's been a positive step for the music ecosystem. And to reinforce the bipartisan nature of music industry issues, it's worth pointing out that after 6 solid years of lobbying, we, HYM, were able to get a significant improvement in tax law for the recorded music industry, the HITS Act, passed under this administration on Independence Day this past July. And I should add that we did this as part of a coalition, the Recording Academy, SONAR, the NMPA, and so on. Almost all legislation in the States is done through coalitions.
Ja, dieser parteiübergreifende und frisch verabschiedete HITS Act, den Richard hier erwähnt. HITS steht für Help Independent Tracks Succeed. Das ist eine massive Steuererleichterung für Independent Artists. Die können ab sofort zum Beispiel frisch angeschafftes Studio-Equipment direkt im Jahr der Anschaffung steuerlich geltend machen und müssen nicht wie bisher solche Anschaffungen über Jahre abschreiben. Ziel von diesem Gesetz ist also, Artists schneller und niedrigschwelliger zu ermutigen, wieder ins Studio zu gehen.
Richard betont allerdings, dass das Gesetz parteiübergreifend entwickelt wurde, mit starker Unterstützung der Musikverbände. Genauso ist es auch mit dem Music Modernization Act gelaufen. Auch wenn Trump sehr medienwirksam hat verlauten lassen, er hätte Taylor Swift so much money verschafft durch seinen Music Modernization Act, ist die Wahrheit etwas komplexer. Eine Juristin, die an dem Act mitgewirkt hat, ließ in einem Interview mit Variety verlauten, Trump did nothing on our legislation except sign it and doesn't even know what the Music Modernization Act does. Ouch.
Ja, ein weiteres Gesetz, das bereits den Senat passiert hat und ebenfalls parteiübergreifend verabschiedet wurde, wartet auch noch auf Trumps Unterzeichnung. Der American Music Tourism Act. Ziel von diesem Gesetzentwurf ist, wie der Name vermuten lässt, die Stärkung des Musiktourismus in Amerika. Durch gezielte Förderung von touristischen Maßnahmen vor Ort, wo in den USA Musikgeschichte geschrieben wurde, soll die Musikwirtschaft gestärkt werden. Und solche Orte gibt es ja en masse in den USA. Auch Festivals und Konzertveranstaltungen sollen von der Förderung profitieren.
Das Ding ist, der US-amerikanische Musiktourismus hätte einen solchen Push auch tatsächlich dringend nötig, denn seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit ist die Zahl der TouristInnen deutlich zurückgegangen. Peter Gelb, Intendant der Metropolitan Opera, berichtete zum Beispiel, dass es allein in New York aktuell 17% weniger Touristen gäbe als vor Trump II. Beim Blick auf die BesucherInnenzahlen seines Opernhauses fällt besonders eines auf. Aktuell kommen 75% weniger KanadierInnen ins weltberühmte Veranstaltungshaus als noch im letzten Jahr, 2024. Bei einer Venue, die zu etwa 20% von internationalen Musikfans besucht wird, ist es natürlich dann auch deutlich spürbar und sichtbar.
Ja, wie geht es nun weiter für die Musikbranche in den USA? Welche Veränderungen wird Trumps Politik bewirken? Und was bedeuten sie für Industry Professionals, Artists und Kulturinstitutionen? An der Stelle würde ich gerne nochmal auf den Fall Jimmy Kimmel zu sprechen kommen, der ja gerade so brandaktuell ist. Der Absetzung seiner Show ging ein Statement von Trumps Kollegen Brandon Carr voraus. Carr ist Vorsitzender der Federal Communications Commission, kurz FCC. Die FCC, für alle, die es nicht wissen, die regelt unter anderem den Rundfunk in den USA. Und Carrs Aussage zu Kimmel war die folgende, ich zitiere: "What people don't understand is that the broadcasters have a license granted by us at the FCC. Look, we can do this the easy way or the hard way. These companies can find ways to change conduct on Kimmel or there's going to be additional work for the FCC ahead." Wer jetzt findet, dass es irgendwie so ein bisschen wie eine Drohung klingt, ja. Die Frage ist doch, wie lange dauert es, bis ein Festival, eine Musikfirma, ein Radiosender, der einen unliebsamen Artist spielt oder KünstlerInnen selbst vor die Wahl gestellt werden, ob sie den easy way or the hard way gehen wollen?
Ja, was wir an der Stelle mit Sicherheit sagen können, ist, dass wir in einer Zeit von großen Umbrüchen leben, dass sich die Rahmenbedingungen, in denen sich die Menschen in den USA und damit ja auch in der Musikbranche bewegen, sehr schnell und sehr radikal verändern können. Diese Unsicherheit macht was mit Aktienkursen, mit der Frage, wie mutig die Musikbranchenplayer mit Investitionen umgehen und auch hinsichtlich der Frage, wer oder was überhaupt eine Bühne bekommt. Fragt man Richard Burgess nach seinen Hoffnungen für die nächsten Jahre, thematisiert er beschriebene Unsicherheit auch direkt.
Our priority at A2AM is ensuring that independent music companies who represent more than a third of the US recorded music economy are able to compete on fair terms. That means equitable licensing frameworks, robust copyright protections, continued innovation in data and technology, and greater opportunities for artists to reach audiences at home and abroad. My hope is that the coming years will be defined less by political turbulence and more by growth, fairness and creativity in our sector.
Ob die politischen Turbulenzen in den nächsten Monaten tatsächlich abnehmen, bleibt abzuwarten. Denn viele Gesetzesänderungen, die Trump jetzt vornimmt, werden ja nicht mit dem Ende seiner Amtszeit aufgehoben. Vielmehr stellt sich die Frage, ist Trump eigentlich das Ende der Fahnenstange? Selbst wenn er 2028 nicht noch einmal antreten sollte, wird dann alles besser? dass der MAGA-Radikalo J.D. Vance als recht junger Vizepräsident schon jetzt als potenzieller Trump-Nachfolger gehandelt wird, macht er ja wenig Hoffnung.
Dazu ist ja auch das gesellschaftliche Klima, also gerade gegenüber Minderheiten, nachhaltig vergiftet. Also selbst wenn Beschlüsse wie das Verbot von DEIA-Maßnahmen von einer Nachfolgeregierung wieder gekippt werden, wird es lange dauern, bis sich zum Beispiel queere Artists wieder das Netzwerk und die Infrastruktur aufgebaut haben, die sie gerade verlieren.
Und die Frage ist auch, welche mittelfristigen Effekte Trumps Politik auf die weltweiten Musikmärkte haben wird. Es ist ja zum Beispiel durchaus möglich, dass die USA eben nicht mehr der bedingungslose Mittelpunkt der Musikwelt ist. Einfach, weil die Rahmenbedingungen dort zu unsicher geworden sind. Und gerade wenn immer mehr Artists darüber nachdenken, die USA zu verlassen, hat das natürlich einen riesigen Impact. Auf der anderen Seite könnte Trumps America First-Politik aber natürlich auch die Konkurrenz nachhaltig ausbremsen.
Ja, dazu habe ich neulich in der Tagesshow ein schönes Zitat vom Kieler Ökonom Rolf Langhammer gehört. Ich zitiere mal. Trump hat bisher, und das war auch in seiner ersten Amtszeit so, immer nach dem Prinzip verfahren, wir verlieren zwar alle, aber die USA verlieren am wenigsten. Also eine Art Negativ-Summenspiel und dann bin ich der Gewinner.
Ja, das trifft es tatsächlich relativ perfekt. Das Einzige, was die Musikbranche, und zwar weltweit, wirklich machen kann, ist, sich zusammenzuschließen, die eigenen Strukturen zu stärken, sich unabhängig zu machen von politischer Förderung und kreativ zu sein. Zumal die politisch erzeugte Unsicherheit ja kein exklusives USA-Problem ist, sondern auch andere Länder betrifft. Das sagt Richard Burgess.
Artists respond to the world around them. The independent community is broad and heterogeneous. And one of its strengths is precisely that it doesn't move in lockstep. It allows for a wide spectrum of creative responses. It's worth noting that we're seeing significant political shifts in many countries. Brexit in the UK had a big impact on the music industry. Governments have changed in Italy, Netherlands, Finland, Greece, Ecuador, Argentina, Panama, Bolivia. And then other governments are enacting policies that are out of step with their historical party record. I think this is a time of transition in the world in general. Music has always transcended politics. It brings people together across divides, and the independent sector thrives on innovation, authenticity, and diversity of voices. By continuing to support artists, invest in technology that expands access, and defend the principle that creative work has value, the industry can remain a unifying force, both within the US and globally.
Ja, und mit diesen doch ein Stück weit hoffnunggebenden Worten von Richard Burgess sind wir auch am Ende des ersten Teils unseres Deep Dives zur Musikwelt in Zeiten der autoritären Wende angelangt. Im zweiten Teil, der in 2 Wochen erscheint, wechseln wir die Perspektive und schauen durch die Brille der europäischen Musikbranche auf Trumps 2. Legislaturperiode. Dabei wird es zum Beispiel um seine Zollpolitik gehen und die Frage, was seine neuen Gesetze eigentlich für international tourende Artists und Bands bedeuten.
Ja, und wir freuen uns riesig auf Besuch im Studio. Der wunderbare Benjamin Feyen wird hier zu Gast sein, wird uns mit seinem Besuch beehren. Er ist Experte für Kulturpolitik und Aktivist, hat für das Reeperbahn-Festival die Reise von Brüssel nach Hamburg auf sich genommen.
Aber wir können diese Folge natürlich nicht beenden ohne unsere obligatorische gute Nachricht aus der Musikbranche. Und ich habe das Gefühl, die brauchen wir jetzt auch dringender denn je. Und da wir hier ein ganz, ganz bezauberndes Publikum im Studio haben, die sich das jetzt angehört haben, eine Stunde lang, übergeben wir das Wort doch mal gerne. Hat hier jemand eine Good News aus der Musikbranche für uns, die geteilt werden will und unsere Stimmung ein bisschen hebt? Bitte.
Hallo, mein Name ist Benedikt Lürkes. Ich bin Teil des Presseteams, Presse- und Kommunikationsteams vom Reeperbahn Festival. Und meine gute Nachricht ist, dass es uns beim diesjährigen Reeperbahn Festival gelungen ist, unser Motto Imagine Togetherness zu etablieren. Ich glaube, gerade in dem Kontext, den wir heute gehört haben, ist das eine wichtige Botschaft. Also wir haben es beim Opening, in der Berichterstattung, in den Medien und dann auch gestern beim Anchor Award sehr gut transportiert. Und es war einfach ein gutes Gefühl, bei diesen Formaten in einem Raum zu sein mit Menschen, die dieselben Werte teilen. Das hat einfach Mut gemacht und ja, das war meine gute Nachricht.
Sehr schön, vielen Dank. Agnes, du hattest auch noch was.
Ja, hallo, ich bin Agnes Chung. Ich bin Innovationsstrategin und Business Developerin, habe ein Startup gegründet und bei mir dreht sich viel um KI, aber nicht nur natürlich. Und trotzdem habe ich tatsächlich jetzt zwei schöne KI-Tools, weil ich immer dafür plädiere, dass KI eigentlich ein Tool ist, was uns helfen soll und uns nicht alles wegnehmen soll. Hat zum Beispiel Rocksteady gestern den Artist Navigator schon mal announced, der jungen KünstlerInnen helfen soll, sich durch die Welt der Musikbranche zu navigieren und zu verstehen, wie das alles tickt. Und beim VIA Award des VUT wurde als bestes Experiment das Projekt The Cell mit einem Preis geehrt. Da geht es tatsächlich darum, um ein Data Trust Experiment, also wie kann man mit Daten verantwortungsvoll umgehen, wie geht das Verhältnis zwischen Macht und Datengebern, wie kann man da ein gutes Verhältnis herstellen und da vertrauensvoll mit Daten und mit KI arbeiten. Das fand ich ganz toll.
Finde ich fantastisch. Vielen Dank.
Danke.
Ansonsten gibt es auch noch eine zweite Folge. Da brauchen wir dann auch nochmal eine gute Nachricht, aber vielleicht hat Benjamin uns ja auch was mitgebracht. Ich finde, das ist ein ganz wunderschöner Ausblick und Rückblick natürlich auch. Danke allen ZuhörerInnen hier im Studio und natürlich auch zu Hause, dass ihr dran geblieben seid bei diesem schweren Thema. Danke an unser ganz, ganz, ganz bezauberndes Team hier im German Wahnsinn Studio hinter dem Glas. An Michi, an Luisa, an Lou, an Laura und natürlich an Hajo und für die ganz gerne nochmal richtig lauten Applaus geben. Natürlich auch danke an Lisa und an das Musikwoche-Team für den Support, ganz besonders bei dieser Folge. Und natürlich einen riesigen Dank an dich, lieber Alex, fürs weltbester Moderator und Redaktionsbuddy sein. Es ist einfach eine unfassbare Freude, das mit dir machen zu dürfen.
Und an dich, liebe Lina, fürs wirklich rund um die Uhr ansprechbar sein, gerade in den letzten Tagen. Die tolle Recherche, die ganzen gemeinsamen Sessions. Lasst uns, ihr da draußen, gerne eure Meinung da zur Folge, allgemein auch gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens. Ihr könnt euch auch per Mail an uns richten an deepdive@reeperbahnfestival.com. Reeperbahnfestival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH und wird präsentiert von Musikwoche. Redaktion und Recherche, Lina Burghausen und Alex Barbian. Produktion, Produktionsdesign und Vermarktung Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio German Wahnsinn mit besonderem Dank an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir hören uns ganz bald wieder im zweiten Teil dieser Doppelfolge. Vielen Dank.